¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenido und vor allem bienvenido zum Neuen on der Info. Brasilien ist zwar noch nicht Fußball-Weltmeister, das passiert wohl erst Anfang Juli, dafür steht das sechstgrößte Land der Erde im Mittelpunkt der 126. Ausgabe unseres Radiomagazins. Wir berichten über das erste Modelabel brasilianischer Sexarbeiterinnen und sind musikalisch voll auf der Retro-Schiene. Die Tropicalia-Bewegung aus den 60er Jahren wird von uns und einer kürzlich erschienenen Platte zu neuem Leben erweckt. Neben wirklich coolen Songs hört ihr diesmal außerdem noch einen Beitrag über Medikamentenversorgung, Patente und Gesundheitswesen im Zeitalter von Freihandelsabkommen. Meldungen gibt es zu Costa Rica, Mexiko und Ecuador. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Anpfiff.
Costa Rica. Oscar Arias nur inoffizieller Wahlgewinner. Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Oscar Arias mahnt seine Parteifreunde von der rechtssozialdemokratischen PLN zur Ruhe. Zwar ist seit vergangener Woche klar, dass Arias die Präsidentschaftswahlen vom 5. Februar gewonnen hat, seine Anhänger sollen mit dem Feiern aber warten, bis das oberste Wahlgericht den neuen Präsidenten auch offiziell ernennt. Die Nachzählung aller Stimmzettel per Hand hat Arias Vorsprung vor seinem linksliberalen Kontrahenten Otton Solis auf knapp 20.000 Stimmen anwachsen lassen. Gewachsen ist aber auch der Unmut in Costa Rica. Bislang galt der mittelamerikanische Staat als Musterland westlicher Demokratie. Zahlreiche Berichte von Unregelmäßigkeiten haben diesem Bild nun einen hässlichen Kratzer verpasst. Der Generalsekretär der größten Gewerkschaft Albino Vargas kündigte soziale Konflikte und Auseinandersetzungen an. Arias sei der Berlusconi Mittelamerikas. Das oberste Wahlgericht will das amtliche Endergebnis erst verkünden, nachdem es die mehr als 600 Beschwerden von oppositionellen Parteien beantwortet hat. Mexiko. Gouverneur von Puebla unter Druck. Weg mit den Beschützern von Kinderschändern. Unter diesem Motto demonstrierten am 26. Februar über 30.000 Menschen in Puebla, der Hauptstadt des gleichnamigen mexikanischen Bundesstaates. Der Hintergrund? Der Gouverneur von Puebla, Mario Marin Torres, steht unter dem Verdacht, den mutmaßlichen Hintermann eines Kinderpornorings unterstützt zu haben. Die feministische Journalistin Lydia Cacho hat im vergangenen Jahr in ihrem Buch »Die Teufel von Eden« ein solches Netz aufgedeckt. Namhafte Politiker und Unternehmer Mexikos sollen darin verstrickt sein. Gouverneur Marin reagierte sofort und ließ die Journalistin am 16. Dezember 2005 festnehmen. Denn in Kinderpornoring vermutlich involvierte Textilunternehmer Kamel Nassif bedankte sich dafür telefonisch bei dem Gouverneur. Marin antwortete daraufhin wörtlich, »Der alten Fotze wurde gestern eine Lektion erteilt.« Bedauerlicherweise wurden diese Telefonate aufgezeichnet und waren Mitte Februar in der linksgerichteten Tageszeitung La Jornada nachzulesen. Weiterhin wurde aufgedeckt, dass der als Jeanskönig bekannte Unternehmer Nassif eine Bekannte dafür bezahlte, dass die Journalistin von einer Gefängnisinsassin vergewaltigt werden solle. Cacho selbst berichtet von entsprechenden Drohungen während ihrer Festnahme.
Nach dem Ende gewalttätiger Streiks hat die Regierung Ecuadors am vergangenen Freitag den Ausnahmezustand in der Erdölprovinz Napo wieder aufgehoben. Die Proteste im Osten des Landes hatten am Montag, den 20. Februar, begonnen und waren am folgenden Tag eskaliert. Zunächst hatten ca. 100 Einwohner der Gegend Baeza die Ölraffinerie Sardinas eingenommen und eine Pipeline lahmgelegt, sowie mehrere Zufahrtsstraßen blockiert. Die Streikenden forderten von der Regierung, mehr Geld für die Infrastruktur der Region sowie für Gesundheit und Bildung bereitzustellen. Auch wurde verlangt, den Einfluss der Weltbank sowie der dort aktiven Ölkonzerne wie Oxy zu verringern. Es gibt Berichte, nach denen 24 Ölarbeiter von den Demonstranten vorübergehend als Geiseln genommen wurden.
Bei der gewaltsamen Räumung setzten Polizei und Militär zunächst Tränengas, dann aber auch Schusswaffen ein, durch die drei Menschen verletzt worden sind. Am frühen Morgen des 22. Februar erklärte die ecuadorianische Regierung den Notstand in der Provinz und ganz Napo zur Sicherheitszone. Dies beinhaltete unter anderem ein Alkoholverbot, untersagte das Mitführen von Waffen, Munition und Sprengstoff und schränkte das Recht auf Meinungsfreiheit ein. Am selben Morgen wurden außerdem 11 Personen verhaftet, darunter Journalisten und öffentliche Führungspersonen wie Bürgermeister und eine Gemeindevorsteherin. Nach der gewaltsamen Vertreibung der etwa 300 Protestierenden durch 800 Soldaten berichteten Redakteure lokaler Radiostationen, dass ihre Berichterstattung danach von den Militärs bestimmt worden sei. Sie durften keine Nachrichten mehr senden, sondern mussten stattdessen jede Stunde das Notstandsdekret verlesen.
Am Donnerstag wurde schließlich der Flugplatz der Provinzstadt Tena blockiert, während 5000 Menschen für die Forderungen der Protestierer auf die Straße gingen. Nachdem sich am Freitag Vertreter der Regierung und der Streikenden auf Investitionen in die Infrastruktur sowie in das Bildungs- und Gesundheitswesen geeinigt hatten, wurden sowohl die Streiks als auch der Ausnahmezustand für beendet erklärt. Präsident Alfredo Palacio bezifferte die Einnahmeverluste durch die vorübergehende Blockade der Ölproduktion auf 13 Millionen Dollar pro Tag. Bereits vor einem halben Jahr hatte es ähnliche Ereignisse in den Provinzen Sucumbíos und Orellana gegeben. Die Protestaktionen in den ölreichen Regenwäldern im Osten werden meist von verarmten Indígenas getragen. Deren Lebensbedingungen in der ökologisch bereits stark belasteten Region sind bescheiden, obwohl die Einnahmen aus der Erdölförderung mehr als 40% des ecuadorianischen Staatshaushaltes ausmachen.
Kurz und schmerzlos war sie, kannibalisch und kreativ, international ausgerichtet und mit brasilianischen Roots. Die Rede ist von der musikalischen Tropicalia-Bewegung, die im Jahr 1968 das kulturelle und politische Gerüst des damaligen Brasiliens ins Wanken brachte. Heute kennt man Gilberto Jui als singenden brasilianischen Kulturminister mit Rasterzöpfen. Caetano Veloso ist der bekannteste Popstar des sechstgrößten Landes der Erde. Doch damals waren die beiden revolutionär. Während sich andere linke brasilianische Musiker damit begnügten, unter der Militärdiktatur Bossa Nova mit kritischen Texten zu versehen, waren die Tropicalistas auch auf musikalische Experimente heiß. Die Beatles und Jimi Hendrix wurden verehrt. Man bezog sich auf die avantgardistischen Töne von Karlheinz Stockhausen und John Cage und ließ sich von der brasilianischen Rockband Os Mutantes begleiten. In England, wohin Gilberto Jui und Caetano Veloso während der Diktatur emigrieren mussten, ist jetzt beim Label Soul Jazz ein Sampler mit ausführlichem Booklet erschienen. Radio Onda hat in die Platte reingehört und einige Tropicalista-Stücke für euch ausgesucht. Als erstes hört ihr Procissão, komponiert und gesungen von Gilberto Jui.
Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão. Que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano, nada vem. Meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Música. vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu.
Das bedeutet auf Portugiesisch von den Huren. Sie sehen es auch die T-Shirts, Röcke und Kleidern werfen. Anfang Januar war das Modelabel Daspo der Newcomer auf der Rio Fashion, eine der größten Modemessen Brasiliens. Wenig später organisierte das neue Fashion-Label seine erste Modenschau, mitten in den Altstadt von Rio rum um die Plaza Tiradentes. Die Models waren die Putas selbst. Hinter der Idee steht Davida, eine Organisation von Prostituierten, die für die Rechte und gegen die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen eintritt. Der Einstieg ins Modegeschäft soll das Einkommen der Prostituierten aufbessern und die Arbeit von Davida finanzieren.
Wir machen keine Werbung für Prostitution, es geht uns um unsere Selbstachtung. Wir wollen anerkannt werden, zeigen, dass auch wir etwas wert sind, zeigen, was wir können, wer wir sind, dass wir ganz einfach Frauen sind, wie andere auch. Und die Regierung soll uns anerkennen, anstatt uns nur für schlechte Menschen zu halten.
Für Leni ist es ein großer Tag. Lässig sitzt sie mit Kolleginnen in einer Bar an der Praça Tiradentes, dem Rotlichtviertel mitten in der heruntergekommenen Altstadt von Rio de Janeiro. Diesmal wartet die 51-jährige Prostituierte nicht auf Kundschaft. Gleich wird sie in den improvisierten Laufsteg betreten, als eines der Models von Daspo. So heißt das neue Modelabel der Prostituiertenbewegung, das seit Wochen in Brasilien Schlagzeilen macht. Die ersten Entwürfe der Daspo-Kollektion stammen von den Prostituierten selbst. Den meisten Anklang findet das eng geschnittene T-Shirt mit dem Daspo-Logo, die schwarze Silhouette eines Frauenkörpers auf lila Hintergrund. Die Röcke, Kleider und T-Shirts mit Aufschriften wie »Wir sind schlecht, können aber schlechter sein« fanden auf der Fashion Rio, einer der größten Modemessen Brasiliens, Mitte Januar reißenden Absatz. Ein Aussteller, der Unternehmerverband Sabré, dessen Pavillon das Thema »Ästhetik der Peripherie« darstellte, hatte Daspo eingeladen, sich dem großen Modebusiness vorzustellen. Erst im März wird die ganze Kollektion zu sehen sein. Doch schon jetzt hat das Label viel erreicht, findet der Daspo-Designer Silvio.
Daspo ist ein großer Erfolg für die Prostituiertenbewegung, denn es ist das erste Mal, dass in Brasilien ein Vorurteil in sein Gegenteil verkehrt wird. Von einem Moment auf den anderen ist ganz Brasilien auf der Seite der Prostituierten.
Daspo bedeutet so viel wie von den Huren und ist eine Parodie auf Daslu, die schickste und teuerste Modeboutique Brasiliens mit Sitz in São Paulo. Daslu, wegen Steuerhinterziehung und undurchsichtiger Geschäftsgebaren in der Kritik, drohte dem Prostituierten prompt mit einer Unterlassungsklage. Der angedrohte Rechtsstreit wurde zum Geburtshelfer von Daspo.
Eigentlich hat uns Daslu sogar geholfen. Denn nachdem es die ersten Presseberichte gab, haben sie uns schriftlich aufgefordert, den Namen Daspo nach einer 10-tägigen Frist nicht mehr zu benutzen. Ihre Begründung war, dass wir den Ruf von Daslu beschmutzen würden. Ein klassischer Fall von Vorurteil. Und damit sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, wodurch das Ganze zu einer politischen Angelegenheit wurde.
Isso que fez com que a história se tornasse uma história política.
Gabriela Silvalecci kann den Erfolg von Daspo kaum fassen. Es war ihre Idee, mit Mode und schicken Klamotten die Lage der Prostituierten zu verbessern. Die ehemalige Prostituierte Silvalecci ist Vorsitzende von Davida, einem Verein, der für die Rechte und gegen die Diskriminierung von Prostituierten eintritt. Für sie ist Daspo der größte politische Erfolg der brasilianischen Prostituiertenbewegung.
Daspo hat eine immense Bedeutung, denn das, was wir als Bewegung immer erreichen wollten und nie ganz geschafft haben, ist uns mit Daspo nun endlich gelungen. Unser Kampf gegen die Stigmatisierung unserer ganzen Bewegung wird endlich wahrgenommen. Die Prostituierte wird zu einem Teil der Gesellschaft und die Leute beginnen, das Thema Prostitution mehr zu diskutieren. Das hat Daspo erreicht.
Daspo fez isso.
Das PU ist das neue Aushängeschild von Davida, dem Verein, der ein ganzes Netzwerk von Prostituiertengruppen in Brasilien ins Leben rief und einer der wichtigsten Akteure im Kampf gegen AIDS darstellt. Der Einstieg in das Modegeschäft soll der Bewegung, die nur von wenigen Stiftungen und Sponsoren unterstützt wird, neue Geldquellen erschließen. Für die Aktivistin Gabriela Silva Leitchi ist es kein Widerspruch, wenn sich die Prostituiertenbewegung dem Modegeschäft widmet. Im Gegenteil, sich Bereiche anzueignen, die lange Zeit nur bestimmten Teilen der Gesellschaft vorbehalten waren, ist für sie eine neue politische Strategie.
Por outro lado, a gente está entrando dentro da história do movimento social.
Innerhalb der sozialen Bewegung sehen wir uns als Teil einer neuen Richtung, die vor allem von Leuten aus der Peripherie vorangetrieben wird. Es gibt in Brasilien eine moderne Bewegung, die Themen aufgreift, mit denen wir uns nie richtig beschäftigt haben, die immer eine Angelegenheit der Reichen waren: Mode, Kultur, Theater. Auch die Rockbands kamen früher immer aus der Mittelklasse. Heute kommen ganz wichtige Musikgruppen aus der Peripherie, aus den armen Vierteln. Und wir verstehen uns als Teil dieser Bewegung.
Fundamentais que vieram da periferia. Então eu acho que a gente está nesse lado.
Niemand weiß, wie lange der Medienrummel um das PU anhalten wird. Ohne die vielen Interviews und Auftritte in Talkshows wird es für das Prostituiertenlabel schwer werden, sich im Modegeschäft durchzusetzen. Es ist erst ein Anfang, aber mit viel Optimismus. Die Prostituierte Valkyria ist überzeugt, dass das PU keine Eintagsfliege ist.
Das PU ist eine ganz tolle Sache und räumt mit vielen Vorurteilen auf. Es wird nicht lange dauern und alle Welt wird Klamotten von das PU tragen wollen. Es ist ein sehr sinnliches Design und sehr schön gestylt. Nicht nur Frauen, auch die Männer werden bald das PU-T-Shirts tragen wollen.
Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida. Com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua.
Das war das Lied Take It Easy, My Brother Charles von Georgie Ben, einem Vertreter der brasilianischen Tropicália-Bewegung. Mit ihrem positiven Bezug auf die amerikanische Kultur machte sie sich bei der brasilianischen Traditionslinken und den damals regierenden Militärs keine Freunde. Während erste stur auf Anti-Imperialismus beharrte und Angst vor ausländischen Einflüssen auf die brasilianische Musik hatte, gingen die diktatorischen Machthaber reichlich brutaler vor. Mit dem Verfassungsdekret AI5 wurden im Dezember 1968 endgültig Meinungs- und Pressefreiheit abgeschafft. Caetano Veloso und Gilberto Jui wurden des Landes verwiesen. Schwacher Trost, um ihr Flugticket bezahlen zu können, durften sie noch ein letztes Konzert geben. Die Präsidentschaftswahlen Anfang Februar in Costa Rica wurden stark von den Diskussionen um das CAFTA-Freihandelsabkommen zwischen Zentralamerika und den USA beeinflusst. Nun hat Oscar Arias gewonnen, der bekennende CAFTA-Befürworter. Damit sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr, welche Auswirkungen Freihandelsabkommen auf die Gesundheitsprogramme haben können, nicht nur in Costa Rica, sondern in den Ländern des Südens allgemein.
In Costa Rica gibt es eine sehr starke Opposition gegen CAFTA. Die Bauern, die Gewerkschaften, Gesundheitsorganisationen. Im Kongress gibt es aber nur eine kleine Mehrheit für Kaftar und natürlich übt die US-Botschaft großen Druck auf die Regierung aus. In Guatemala wurde Kaftar in 2 Tagen durch den Kongress gepeitscht und jeder Widerstand unterdrückt. In Salvador und Honduras gab es überhaupt keine Diskussion. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch Costa Rica Kaftar bald ratifiziert. Man beschließt etwas, ohne den Schaden in Betracht zu ziehen, den man an der Bevölkerung anrichtet.
Guillermo Murillo ist langjähriger AIDS-Aktivist und Vorsitzender der positiven Organisation Asovicida in Costa Ricas Hauptstadt San José. Murillo streitet vehement gegen Kaftar. Verschlechterungen im Gesundheitswesen würden von der dünnen Unternehmer- und Politikerschicht Zentralamerikas als kleine Kröten gesehen, die die Bevölkerung zum Wohle imaginärer Wachstumsraten zu schlucken habe. Costa Ricas Bevölkerung aber werde durch Kaftar massive Nachteile in Kauf nehmen müssen.
Costa Rica tiene un estándar de salud mucho más alto que el resto de los países centroamericanos.
Das Gesundheitssystem Costa Ricas ist im Vergleich zu anderen Ländern in der Region vorbildlich. Denn der Staat garantiert allen Bürgern den kostenlosen Zugang zu Medikamenten. Unser System basiert auf 3 Säulen: Solidarität, Universalität und Qualität. Das bedeutet, dass der Staat darauf zu achten hat, zu bezahlbaren Preisen die Behandlung kranker Menschen zu gewährleisten, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Geldbeutel.
Solidarität, Universalität und Qualität werden im kostarikanischen Gesundheitssystem zu einem guten Teil über günstige Medikamente garantiert. Generika heißen die erheblich billigeren Nachahmermedikamente, die statt teurer Originalpräparate eingesetzt werden. Genau diesen Generika soll es nach Willen der USA an den Kragen gehen. Der Norden dominiert den weltweiten Pharmamarkt zu 90%, sowohl was Umsatz als auch was Forschungsetats betrifft. Generika, die zum Beispiel im Bereich AIDS vor allem aus Indien und Brasilien kommen, schmälerten die Gewinne der Originalhersteller und verhinderten so Forschungsanstrengungen, schimpfen Glaxo, Merck und Co. Es geht also um den Schutz des geistigen Eigentums und um Patentschutz. Gegen dieses Rechtsgut und Gewinninteressen steht das Recht auf den Zugang zu benötigten Medikamenten und der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Mit dem viel kritisierten TRIPS-Abkommen gelang es dem Norden 1995, den Schutz des geistigen Eigentums auf internationaler Ebene zu regeln. Zu Ungunsten nationaler Gesundheitsinteressen, wie unter vielen auch die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beklagt.
Ja, es gab TRIPS. Nach TRIPS 1995 traten schon die ersten Probleme im Medikamentenzugang auf und vor allem war es schon absehbar, dass es noch komplizierter werden würde. Deswegen gab es 2001 Doha, also die Erklärung des WTO-Ministerrats in Doha, wo eben alle WTO-Mitglieder sich darüber einig waren, dass Patentschutz niemals den Zugang zu Medikamenten blockieren darf und dass Staaten das Recht haben, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit den Patentschutz außer Kraft zu setzen und Generika, also Nachahmerprodukte, zu produzieren oder zu importieren. Das war 2001. Allerdings haben wir seit 2001 gesehen, dass die Erklärung von Doha systematisch unterminiert wird, dass die USA anscheinend verstanden haben, dass die Welthandelsorganisation kein Forum oder nur noch begrenzt ein Forum ist, wo man seine Interessen eins zu eins durchsetzen kann, dass der Widerstand in die Öffentlichkeit zu groß ist in der Welthandelsorganisation und dass man das jetzt lieber auf bilaterale Basis oder in regionalen Freihandelsabkommen tut. Die USA versuchen regelmäßig in bilateralen und regionalen Freihandelsabkommen Patentlaufzeiten zu verlängern. Es geht darum, die Registrierung von generischen Nachahmerprodukten auf den Märkten zu erschweren.
Tobias Luppe ist Leiter der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen. Die Hilfsorganisation kämpft seit Jahren darum, dass vor allem dem Süden dringend benötigte Medikamente auch zur Verfügung stehen. Dabei geht es nicht nur um AIDS, sondern auch um Tuberkulose, Malaria oder die Schlafkrankheit.
Die Medikamentenkampagne an sich hat 3 Ziele. Das erste Ziel ist, vorhandene Medikamente verfügbar zu machen für Patienten. Zum Beispiel im Bereich HIV heißt das, Preise zu drücken, Generika zugänglich zu machen. Das zweite Ziel ist, Forschung und Entwicklung an vernachlässigten Krankheiten zu stimulieren, mehr kindgerechte Therapieformen zu entwickeln, die Pharmaindustrie dazu anzuhalten, die Medikamente zu entwickeln, die in Entwicklungsländern wirklich gebraucht werden. Und das dritte Ziel der Medikamentenkampagne ist eine Art Serviceleistung für die Projekte, wenn es wirklich um ganz konkrete Zugangsprobleme zu Medikamenten in den Projekten geht, wenn es also um Registrierungsfragen von Medikamenten geht.
Im Bereich AIDS ist es der Hilfsorganisation gelungen, die Therapiekosten pro Patient und Jahr durch den konsequenten Einsatz von Generika auf unter $250 zu drücken. Verglichen mit den $10.000, die bis vor kurzem noch für Originalmedikamente zu bezahlen waren, ein gewaltiger Fortschritt. Was Freihandelsabkommen wie CAFTA für die Länder Zentralamerikas und vor allem für Costa Rica bedeutet, erklärt Guillermo Murillo.
Die klinischen Resultate sind exzellent, das heißt, dass Generika effektiv sind. Nun hat CAFTA für aktuelle Medikamente zwar keine Auswirkungen, da Medikamente, die schon im Land sind, von CAFTA nicht betroffen sind. Für zukünftige aber schon. Wenn ich mir AIDS anschaue, dann werden da eben jedes Jahr neue Medikamente benötigt. Diese Medikamente können dann sehr teuer werden, da CAFTA die Nutzung der klinischen Daten faktisch für 10 Jahre verbietet. Und dann können wir keine neuen Generika mehr einsetzen. Über 70% aller in Costa Rica verwendeten Medikamente sind Generika. Und daran sieht man, was an Kosten auf uns zukommt. Das wird die gesamte Bevölkerung hart treffen. Und darum bin ich absolut gegen diesen Vertrag.
CAFTA ist dabei kein Einzelfall. Auch in Freihandelsverhandlungen mit dem Andenraum, mit Marokko und aktuell mit Thailand haben die USA versucht, den Patentschutz deutlich über internationale Übereinkünfte hinaus zu verschärfen. Wenn aber keine Generika mehr zur Verfügung stünden, hieße das entweder, dass Patienten ohne Medikamente blieben oder dass die Kosten zum Beispiel in den nationalen AIDS-Programmen so explodieren würden, dass in anderen Gesundheitsfeldern gekürzt werden müsste, sagt der AIDS-Aktivist Guillermo Murillo. Trotzdem wird das Freihandelsabkommen unter dem neuen Präsidenten Arias wohl bald Realität werden. Zu groß scheint der Druck der USA auf das kleine Land, vor allem nachdem es die anderen zentralamerikanischen Nachbarn bereits beschlossen haben. Dabei gäbe es Alternativen, die wie im Fall Brasilien durchaus als harsche Antwort an die USA gesehen werden können. Dort hat es die Patientenbewegung 1996 zunächst geschafft, den universellen Zugang zu AIDS-Medikamenten durchzusetzen. Und seit einiger Zeit werde auch die Gangart gegenüber dem großen Nachbarn im Norden härter, berichtet die Journalistin Roselita Reidi.
Im Senat ist ein Gesetz debattiert worden, nachdem in Zukunft kein AIDS-Medikament mehr in Brasilien patentiert werden darf. Außerdem hat Brasilien mit 3 Pharmaunternehmen verhandelt mit der Drohung, dass das Land Zwangslizenzen verhängen würde, wenn die Hersteller Merck, Abbott und Bristol sich nicht auf radikale Preissenkungen einließen.
Millionen Menschen sterben im Süden jedes Jahr, weil keine erschwinglichen Medikamente zur Verfügung stehen. Die konsequente Anwendung von Generika scheint der einzige Weg, diese humanitäre Katastrophe zumindest zu mildern. Für Tobias Luppe von Ärzte ohne Grenzen ist dabei klar, dass die einseitige Verteidigung von Patentmonopolen mehr als kontraproduktiv ist.
Ja, das ist ja das Absurde an der ganzen Debatte, dass die erhöhten Medikamentenpreise und die Patentmonopole gerechtfertigt werden, vor allem durch die Pharmaindustrie, mit dem Argument, ohne Patentmonopole keine Forschung. Wenn Sie allerdings in Afrika oder in Lateinamerika arbeiten, dann sehen Sie vor allem, dass es da keine Forschung gibt, wo man kein Geld verdienen kann. Im HIV-Bereich ist das zum Beispiel für Kinderdosierung. Es gibt in ganz Deutschland 600 HIV-positive Kinder. In den meisten afrikanischen Ländern gibt es Millionen von HIV-positiven Kindern, für die es aber keine angepassten Medikamente gibt. Sie können ein HIV-positives Kind in Afrika noch nicht mal richtig diagnostizieren, weil es keine Tests gibt, die in Afrika funktionieren würden, wenn Sie sich die Schlafkrankheit anschauen, wenn Sie sich Kala Azar, die viszerale Leishmaniose anschauen. Das sind Krankheiten, die existieren wirklich ausschließlich in ärmeren Ländern und dort treffen sie auch ausschließlich die ärmsten Bevölkerungsschichten. Das heißt, da gibt es überhaupt gar kein Interesse der Pharmaindustrie, da zu forschen. Und da würden auch 50 Jahre Patentschutz nichts helfen. Lateinamerika, Asien fällt da in ganz großen Teilen einfach durch das Raster durch.
Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung des Evangelischen Entwicklungsdienstes EED.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.